herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts der Mobbing-Atlas für pädagogische Fachkräfte. Und ich hatte das ja schon angekündigt, wir fangen nicht klassisch an mit was ist eigentlich Mobbing, was ist Cybermobbing, sondern wir haben uns ein Thema rausgesucht, was so ein bisschen das Fundament unserer Arbeit darstellt. Und ich bin total glücklich, Damir Del Monte dafür gewonnen zu haben. Er ist Mediziner, promovierter Mediziner, also kennt die ganze Anatomie, lehrt es auch, aber auf der anderen Seite ist er auch promovierter Neurobiologe. Und die Mischung ist total cool. Und was mich natürlich auch sehr interessiert, er war lange in der Therapieforschung tätig und hat geforscht, was hilft eigentlich, Leute zu unterstützen in der Depressionsforschung, auch ganz viele verschiedene praktische Ausbildungen in der Psycho-, Körper- und Traumatherapie, also so das Rundum-Paket der Wissenschaft und der Praxis. Und deswegen freue ich mich, dass wir den ersten Podcast, die erste Folge mit dir machen können.
Ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich bin auch schon in den Genuss gekommen. Ich habe bei Damir auch schon gelernt und kenne ihn schon so ein bisschen als super tollen Dozenten. Und neben seiner Fachlichkeit schätze ich eigentlich, dass du ein wundervoller Mensch bist. Und zwar Wissenschaft und Philosophie und Empathie für mich lebst. Insofern bin ich heute total gespannt. Und das Thema, was wir uns ausgesucht haben oder was ich mir ausgesucht habe, mit dir zu besprechen heute, wie gesagt, der Mobbing-Atlas, es soll wie so eine kleine Mini-Fortbildung sein, alle Themen, es besser machen können, Mobbing und Cybermobbing entgegenzuwirken. Und heute ist das Thema Empathie und Mitgefühl. Empathie ist oft im sozialen Bereich so ein ausgelutschter Begriff, aber er ist total wichtig und ich bin froh, einen Mediziner und Neurowissenschaftler vor mir zu haben, der uns ein bisschen erzählen kann, was ist eigentlich Empathie, was ist Mitgefühl, gibt es da einen Unterschied und ja, wozu brauchen wir das? Bevor wir da aber einsteigen, möchte ich gerne, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer dich nochmal ein bisschen kennenlernen. Und wir haben uns gedacht, Mobbing passiert ja meistens im Jugendalter. Und wenn du dich da mal zurückerinnerst, wie warst du denn als Jugendlicher? Wie warst du so mit 12 bis 16? Was wolltest du vom Leben? Was dachtest du, wo sich dein Weg hinführt? Ja, wie warst du da?
Wow. Gut. Also ich versuch's mal komprimiert.
Ja, gerne.
Also ich war von Hause aus ein unheimlich weiches Kind. Mhm. Das darf ich so als starker, großer Mann jetzt gar nicht so locker flockig sagen, aber ich sage es einfach mal. Ich war ein sehr weiches Kind und habe dann in einer Zeit groß geworden, die man mit heute sehr schwer vergleichen kann. Ich kam mit 6 Jahren nach Deutschland mit meinen Eltern damals und das war ja damals noch eine ganz andere Situation. Also ich war meine gesamte Schulzeit über komplett immer das einzige nicht deutsche Kind in der Klasse. Mhm. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Mhm. Und auch dieser Wechsel von einer, ich komme von der kroatischen Küste, aus Dalmatien, wo ich in einer Großfamilie eingebunden war. Und dann kommst du mit 6, 7 Jahren in eine völlig andere Welt. Mhm. Und mit eben vielen Umbrüchen, mit sehr vielen, einfach allein die Tatsache, dass du ja ein Stück weit deines Lebensraums beraubt wirst, ja, in einer fremden Welt ankommst. Meine Eltern waren ganz normale Arbeiter. Das war damals eben kein Honigschlecken. Mhm. Und so habe ich sehr schnell gelernt, dass ich mir auch eine gewisse Härte in meiner Schale aneignen muss. Und ich war immer schon als Kind sehr sportbegeistert. Und auch in der Kultur, aus der ich stamme, also aus dem kroatischen Raum, damals war es sogar Jugoslawien zu meiner Kindheit, das gibt es ja heute in der Form gar nicht mehr, war der Sport unheimlich kulturell, unheimlich anerkannt. Mhm. Also man war als Sportler bei uns sehr, sehr, sagen wir mal, es wurde sehr gewürdigt, wurde sehr respektiert. Zugleich merkte ich, dass ich mich manchmal dieser Lebenswelt etwas ausgeliefert fühlte. Und so kam ich zum Kampfsport. Mhm. Und für mich war der Kampfsport damals als Kind ein unheimlich guter Mechanismus, mich selbst zu stabilisieren. Also weniger jetzt, um damit andere attackieren zu können, sondern einfach mich selbst zu stabilisieren und mir selber Halt zu vermitteln in einer Welt, die damals, wie gesagt, sehr, sehr, ja, sehr rau war.
Ja.
Und ich hatte das große Glück damals, dass der Kampfsport, wie ich ihn kennengelernt habe, was heute auch nicht mehr so ganz leicht zu finden ist, sehr stark philosophisch getragen war. Ich habe mit Karate angefangen damals und unsere Ausbilder waren unheimlich, wofür ich sehr dankbar bin, waren unheimlich bemüht, uns nicht nur das Kämpfen beizubringen, sondern auch die Philosophie. Mhm. Das heißt, Respekt vor dem Gegner, Anstand, Loyalität, Selbstwirksamkeit mit Selbstkontrolle verbunden.
Ja.
Das heißt, wir haben schon als Kinder gelernt, dass der Kampf nur ein Instrument ist, aber dass die Haltung, anderen Menschen achtsam und respektvoll gegenüberzutreten, das wichtigste Mittel war in der Auseinandersetzung.
Ja.
Und das wurde bei uns unheimlich stark zelebriert. Also dieser philosophische Anteil war für uns sehr wichtig und der hat mich unheimlich geprägt. Mhm. Also das heißt, ich wurde zu einem sehr guten Kampfsportler. Ich habe dann tatsächlich daraus auch einen Leistungssport entwickelt und war auch dann viele Jahre auf Turnieren unterwegs. Aber getragen wurde das durch eine Haltung. Ich finde es mal etwas, ich hoffe, dass es nicht zu platt klingt, aber wir wurden zu kleinen Gentlemen erzogen, die den Kampf einsetzen durften, nur um zu schützen oder sich wirklich im Notfall zu wehren.
Ja.
Und das wurde uns wirklich tief eingegeben, sodass ich in dieser Lebensphase mit 12, 14, 16, 17, wenn ich das so sagen darf, ohne dass das jetzt so anmaßend klingt, ich war immer der Aufpasser. Mhm. Also ich war durch meinen Kampfsport, war ich eben im Vorteil vielen Gleichaltrigen gegenüber, weil ich gut trainiert war. Aber ich war immer in der Rolle des Aufpassers. Mhm. Deshalb war ich auch immer Klassensprecher. Mhm. Und ich sah es immer als meine Aufgabe an, dass dort, wo wir uns bewegen, Anstand und Respekt gilt und niemand benachteiligt wird oder gar körperlich attackiert wird. Und da war ich dann, ja, sagen wir mal so ein bisschen der
Hüter.
Ja, schon, ja. Der Hüter. Und das war die Rolle, die mich auch sehr ausgefüllt hat und die ich aber auch gern wahrgenommen habe, weil ich selber erlebt habe, wie es ist, wenn man bestimmten Kräften ausgesetzt ist und sich nicht wehren kann. Und so war das für mich eine für mich sehr sinnspendende und auch ehrenvolle Aufgabe. Ich hoffe, dass es nicht so pathetisch klingt, aber.
Nein, überhaupt nicht. Nee, ich finde das sehr berührend und ich danke dir für deine Offenheit. Und genau darum geht es ja, zu gucken. Und ich kenne dich ja so ein bisschen aus den Lehrgängen und das, was du gerade auch erzählst, so kenne ich dich auch. Ne? Sehr respektvoll, sehr darauf achtend, dass alle irgendwie mitkommen, gar nicht so den Stoff voranbringen, sondern wirklich ein Auge für die einzelnen Personen und was sehr Inkludierendes. Und das ist das, was mich auch sehr an dir berührt. Und ich finde es gerade sehr berührend, das zu hören, dass im Jugendalter schon die Grundbausteine dafür gelebt wurden und du sie dann so weitertragen konntest. Und ja, vielen Dank für die offene Antwort. Wir haben gleich noch eine zweite, weil du bist ja leidenschaftlicher Wissenschaftler, Therapeut und Mediziner. Und kannst du dich noch erinnern, wann es so diese Initialzündung gab? Wann für dein Engagement oder für deine Berufung? Wann kam so der Punkt, wo du gesagt hast, ja, da gehe ich rein?
Ich war als Kind auf dem Albert-Schweitzer-Gymnasium. Und so gesehen war die Biografie von Albert Schweitzer für mich schon ganz, ganz früh prägend. Und ich muss gestehen, dass ich nicht weiß, woher es kam, aber schon ganz früh wusste ich, ich möchte so in diesen medizinisch-therapeutischen Bereich. Das war bei mir schon unheimlich früh angelegt. Und es kam dann, sagen wir mal, in der Pubertät zu einer gewissen, so einen gewissen hormonellen Overload bei mir, wo ich nochmal ausbrechen musste und so einen kleinen Umweg dann gefahren bin, und aber kam dann mit Anfang Mitte 20 dann wieder in die Bahn und habe dann sozusagen diesen Weg dann auch tatsächlich verfolgt und habe diesen Weg eingeschlagen. Ich bin sehr früh von der Schule runter, wie gesagt, in diesem hormonellen Overkill. Was okay war, ich habe andere Erfahrungen gemacht, die für mich sehr prägend waren, und habe dann sozusagen mein Abitur nachmachen müssen dann, auf deshalb der Umweg, und bin aber dann wieder in die Spur, die immer schon irgendwie meine war, ohne dass ich jetzt sagen könnte, wie das erwachsen ist in mir, aber es war schon sehr viel klar, ich möchte in diese Richtung Medizin, dann kam die Psychologie, das Gehirn, das war dann schon irgendwie, sehr früh, sehr klar.
Ja, sehr spannend. Wow, super. Und davon können wir jetzt so ein bisschen genießen. Da würde ich gleich den Übergang machen zu dem Thema. Es ist ja ganz oft so, und ich weiß, dass im Medizinischen du da auch sehr Wert drauf legst, die Dinge, die uns so leicht von der Lippe, also über die Lippen kommen, auch zu hinterfragen, was steht eigentlich dahinter, ne? Und gerade wenn wir uns gerade den sozialen Bereich angucken, da sagen wir ganz schnell, ja, wir brauchen irgendwie mehr Empathie. Wir brauchen mehr Mitgefühl, wobei Mitgefühl auch ganz oft immer so in das Religiöse gepackt wird. Und mich würde so interessieren, was ist eigentlich Empathie? Einmal so ein bisschen von der wissenschaftlichen Seite. Und was ist Mitgefühl? Gibt es da Unterschiede? Und wozu brauchen wir das eigentlich?
Ich glaube, diese Frage, wenn man sich ihr nähert, kommt man nicht umhin, sich die Frage zu stellen, wo kommen wir eigentlich her? Als Spezies, als Wesen, als Menschen, als Homo sapiens. Denn was wir heute sind, was unsere Instrumentarien ausmacht, mit denen wir sozusagen in die Welt blicken und in der Welt agieren, das sind Instrumentarien, die gewachsen sind in einem evolutionären langen Prozess. Und viele dieser Instrumente wirken in uns, obwohl wir sie eigentlich obwohl sie quasi die Spezies Mensch erworben hat, in einer Zeit, als wir noch nicht zugegen waren. Also wir waren noch nicht Teil davon. Ja. Aber wir haben sozusagen es in uns. Und zu diesen Mechanismen, die als anthropologische Konstanten gesehen werden können, gehört nicht zuletzt einmal das Neugierverhalten und damit das Lernen. Mhm. Das sind also Mechanismen, die nicht einfach banal sind im Sinne von, ja klar, Menschen müssen lernen, sondern es war für das Überleben ein absoluter großer Vorteil, dass wir als Spezies gleichsam in eine Welt hineingeboren wurden mit einem unreifen Gehirn. Hm. Weil diese Unreife uns eben ermöglicht, uns optimal an eine bestimmte Lebenswelt anzupassen. Hm. Und das ist ja das große Vermögen des Menschen, nämlich die Fähigkeit, sich adaptiv wirklich an verschiedenste Lebenswelten anpassen zu können. Und der Preis, den wir dafür zahlen müssen, ist, wir kommen mit einem sehr unreifen Gehirn zur Welt. So ist das Lernen gleichsam eine Art Organfunktion des Gehirns. Mit diesem aber tragen wir noch andere Mechanismen in uns, die als phylogenetische Ergebnisse in uns sich etabliert haben, nämlich das Kooperationsverhalten. Das heißt, wir haben unsere Vorfahren haben Jahrzehntausende in einer sehr lebensfeindlichen Welt zugebracht. Mhm. Und das bedeutet, um überleben zu können, brauchte es die Kooperation. Es brauchte das Miteinander und ganz wichtig, jetzt schlage ich die Brücke zu deiner Frage konkreter. Es war überlebenswichtig, einschätzen zu können, kann ich meinem Gegenüber vertrauen? Das heißt, für mein Überleben war meine soziale Kompetenz unheimlich bedeutsam, mit anderen kommunizieren zu können, andere lesen zu können, erfassen zu können, welche Motive treiben den anderen an? Mhm. Führt er was Gutes im Schilde mit mir oder muss ich vorsichtig sein? Also die Fähigkeit, Kooperationen bilden zu können, die Fähigkeit, an andere Menschen mich andocken zu können, aber sie auch erfassen, sie verstehen zu können, damit auch eben ihre Emotionen erfassen zu können, war ein absoluter Überlebensvorteil. In den Gemeinschaften waren wir geschützt. Und um Gemeinschaft auszuformen, bedarf es der Fähigkeit, sich miteinander in Verbindung zu setzen, einander zu vertrauen, sozusagen in Resonanz zu gehen miteinander. Somit ist das Kooperationsverhalten, das die Interaktionsformen, die wir entfalten konnten in der Evolution, waren elementare Grundlagen unseres Überlebens. Mhm. Und so haben wir eigentlich zwei Triebkräfte, die uns Menschen auszeichnen. Das eine, um Schutz gewährleisten zu können, brauchen wir die Fähigkeit, auch den Raum, den wir besetzt haben, unseren lebensweltlichen Raum zu schützen. Ja. Also wir haben eine Kraft in uns, eine Tendenz, einen Antrieb, der uns dazu treibt, uns zu sichern, mhm. uns zu schützen, uns vor äußeren Gefahren zu wappnen.
Ja.
Und zugleich dabei zu den Menschen, die mich im engsten Raum umgeben, auch ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Also hier sozusagen eher der nach außen der Schutzwall, aber hier zugleich auch meine Offenheit, in einem bestimmten Rahmen Menschen Vertrauen zu schenken, sie zu schützen, mich von ihnen schützen zu lassen, Geborgenheit zu finden. Und das noch, um das noch komplett zu machen, ergänzt die Tatsache, dass wir als sehr unreife Wesen, einem sehr unreifen Gehirn zur Welt kommen und damit natürlich angewiesen sind auf die soziale Gruppe, ja. auf die Fürsorge anderer Menschen. Mhm. Und dieses Sammelsurium gleichsam ist es, was uns mit den Dingen bestückt hat, die uns heute alle ausmachen. Und das ist jetzt sozusagen einmal das Grundwerkzeug. Nun gibt es aber kleine Abstufungen. Wenn wir von Empathie sprechen, dann werden heute die meisten Neurowissenschaftler darauf antworten, dass das sozusagen mein Miterleben, Mitempfinden der emotionalen Prozesse meines Gegenübers ist. Also du empfindest etwas, ja. drückst dies auch aus, weil Emotionen natürlich auch den Weg nach außen suchen, im Ausdruck und im Verhalten. Und ich gehe damit gleichsam in Resonanz und empfinde es sozusagen mit. Ja. Das wäre also Empathie, wie es, glaube ich, auch die meisten mhm. als Bild, inneres Bild haben und wie auch die Neurowissenschaft das auch hier bestätigen würde. Jetzt haben wir also bestimmte Hirnareale, die damit verbunden sind, die also aktiviert werden, wenn ich in diese emotionale Resonanz gehe. Ja, wir sind, alle kennen diese berühmten Spiegelneuronen, mhm. die hier nur eine Basis nur darstellen, die werden auch ein bisschen überbewertet, mhm. aber Strukturen wie die Insula zum Beispiel oder der anteriore zingulierte Kortex sind Strukturen, die hier wichtig sind für dieses emotionale in Resonanz gehen. Anders und zu unterscheiden, rein neurobiologisch mhm. davon, ist das Mitgefühl. Oder man könnte auch sagen, das Fürsorgeempfinden.
Ja. Ja.
Und jetzt vollzieht sich gleichsam innerlich ein Wechsel, nämlich jetzt sehe ich und nehme wahr, was du empfindest. Aber ich gehe gleichsam nicht in das Gefühl voll mit rein. Ich nehme es wahr, natürlich kann man das auch nicht rigide trennen. Mhm. Natürlich schwingt auch in mir etwas mit. Aber meine Perspektive verändert ja. sich. Denn nun schaue ich auf dich mit einem Wohlwollen.
Ja.
Nicht mit einem Mitleiden, sondern mit einem tiefen Bedürfnis, dich unterstützen zu wollen. Mhm. Dir zu helfen, aus genau diesem Schmerz, Kummer oder Leid herauszukommen. Das heißt, ich bin nun nicht der mit dir in Resonanz geht, zumindest nicht in Gänze und nicht auf dieser kompletten emotionalen Ebene, sondern ich bin der dich wohlwollend betrachtet, mhm. der mit dir mitgeht, ohne in Gänze mit dir einzustimmen in diese Gefühlslandschaft, sondern mein Blick ist nun ein Unterstützender, mhm. ein vielleicht auch Beschützender. Eben ein Fürsorglicher. Und das Spannende ist, jetzt schauen wir, welche Strukturen im Gehirn sind nun aktiviert. Und das war jetzt eine riesen Überraschung, als man das damals rausfand. Das war eine wundervolle Kollegin, die Tanja Singer und viele andere Emotionsforscher, die das herausgefunden haben, nämlich, dass auf einmal in diesem Fürsorgemodus Strukturen in meinem Gehirn sich aktiviert zeigen, die wir ganz stark mit dem Belohnungssystem in Verbindung
bringen. Spannend, ja.
Also das heißt, ist das Dopaminsystem auf einmal, dann Strukturen, die nennen wir orbitofrontaler Kortex, also es ist so im Stirnhirn eher unten und in der Mitte liegende Bereiche, da wo wir auch bewusstes Gefühlserleben übrigens auch lokalisiert finden. Also das heißt, während ich bei der Empathie sehr stark mit eintauche in diese Gefühlslandschaft und bin ich im Fürsorgemodus, habe ich ein klein wenig mehr Abstand, meine Perspektive wandelt sich und auf einmal ist mein Gehirn aktiviert,
ja,
und speist mich mit Energie und einem Wohlgefühl. Das mag jetzt sich vielleicht als paradox anhören. Ich sehe dein Leiden. Wieso habe ich ein Wohlgefühl? Mein Wohlgefühl dient nicht, dass ich mich an deinem Leid labe, sondern im Gegenteil, dass ich sozusagen mich energetisch aufgeladen und gut fühle, weil ich mich dir zuwende, weil ich sozusagen dir Unterstützung anbieten kann und weil ich dir einen Rahmen anbieten kann, wo hoffentlich dein Leid eine Abnahme findet.
Also es ist wie so, ich stelle meinen ganzen Körper und mein ganzes System auf Annäherung, auf Zugewandtheit, ich werde offen. Es ist halt so eine Annäherungsmotivation, ne? Und deswegen auch das so, ich vergleiche das ganz oft so mit Kindern, ne? Also wenn man ein kleines Kind in den Arm trägt, dann ist man auch so, es gibt ein wunderschönes Gefühl und trotzdem versuche ich auch, das Kind zu schützen und von Leid zu befreien. Ne? Und ich finde das sehr spannend, was du sagst. Und da kommen auch so ganz viele, glaube ich, was jetzt Leute aus dem pädagogischen Kreis sehr wichtig für die sein könnte, diesen Unterschied zwischen Empathie und Mitgefühl. Weil wir haben ja einmal, wie du sagst, die kognitive Empathie, also ich verstehe das, was du fühlst, und die affektive Empathie. Und das ist dieses Eintauchen. Und dieses Eintauchen ist aber auch gar nicht sinnvoll, ne? Weil ich mich ja dann in meinen Gefühlen verliere, weil ich dann vielleicht auch die Regulation verliere, meine Gefühle verliere. Und dann passiert ja genau das Gegenteil. Ich gehe nicht in die Annäherung, sondern ich gehe in Rückzug, was empathischer Stress ist. Kann man das so sagen?
Ja, vielleicht erlaubst du mir noch an der Stelle diese Ergänzung noch anzufügen.
Bitte.
Wir haben jetzt nämlich einmal das Empathieempfinden, ja, beschrieben. Das wäre dieses, was du jetzt als emotionale Empathie, ja, beschrieben hast. Dann haben wir das Mitgefühl, das Fürsorgesystem. Und als drittes System haben wir jetzt noch das, was man heute als kognitive Empathie beschreibt.
Okay.
Das ist noch ein drittes,
okay,
System.
Ja.
Und dieses dritte System, es ist, also viele setzen das auch gleich mit dem, was wir als Theory of Mind beschreiben. Das heißt, dort sind wiederum andere Hirnareale aktiv. Das sind jetzt zum Beispiel hier außen am Übergang vom Parietal zum Temporallappen. Also, jetzt muss ich die deutschen Worte suchen, entschuldige bitte.
Alles gut, lass es ruhig so.
Vom Schläfenlappen, ja, zum Stirnlappen. Wie heißt denn der Parietallappen?
Ja, ich habe auch also, nur das Lateinische gelernt. Lass es so und wir gucken es nach.
Ich teile es seitlich, der Temporallappen und dann hinten oben der Parietallappen, da der Übergang ist hier wichtig und vorne auch wieder mediale, der innere Anteil des Stirnhirns vorne. Das sind jetzt aber Areale, die es mir ermöglichen, nachzuvollziehen, was in dir vorgeht. Also nun schwinge ich nicht emotional mit,
ja,
sondern ich bin mehr auf der Ebene von, was du, Philipp, hast eigene Gedanken, hast eigene Vorstellungen. Also ich vermag gleichsam einen Perspektivenwechsel vorzunehmen, der aber eben nicht stark emotional getränkt sein muss, sondern auch einfach nur Gedanken und Analysen beinhalten kann. Das sind also die drei Systeme, die wir haben. Also Empathie im engeren Sinne, dann das Fürsorgesystem und dann das, was wir als kognitive Empathie oder eben als Theory of Mind bezeichnen können. Das wären diese drei Systeme.
Super spannend, ne? Ich finde auch sehr spannend, weil uns der Begriff, wie ich ja sagte, der Empathie leicht über die Lippen fällt, da auch nochmal so eine nuancierte Unterscheidung zu machen, dass es drei unterschiedliche Systeme sind und dass im Gehirn wirklich drei unterschiedliche, also verschiedene Netzwerke angehen, insofern dadurch auch unterschiedliche Qualitäten damit einhergehen. Und das auch nochmal so ein bisschen zu beobachten, finde ich gerade total spannend. Und du hast es auch schon ein bisschen angekündigt. Ja, es ist nicht Mitleid, weil was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Mitgefühl, Empathie und Mitleid?
Also Mitleid ist ein, ich habe da mehr Distanz.
Okay.
Beim Mitleid schaue ich dich von außen an und nehme dann Leid von außen wahr, ohne damit selber aber jetzt intensiv in Resonanz treten zu müssen. Also es ist nochmal eine etwas distanziertere Haltung und käme sicherlich eher dem Fürsorgeverhalten näher als der reinen Empathie. Ja. Und nur Mitleid kann ich sozusagen erleben, ohne mich damit, und kann doch dabei distanziert bleiben ein Stück weit. Das ist nochmal der graduelle Unterschied.
Alles gut. Ja.
Das heißt also, das ist live.
Ne? Ja, alles gut. Nee,
ich glaube, dass es für pädagogisch tätige Menschen wichtig ist, dass der Aspekt nochmal bedeutsam ist, den du schon jetzt auch in deiner vorherigen Frage hast anklingen lassen. Nämlich, wir brauchen Empathie, ganz klar, aber wir brauchen als pädagogisch Tätige vor allem auch das Fürsorgeverhalten und das Fürsorgeempfinden. Und natürlich sind die Grenzen jetzt nicht knallhart zu setzen. Ja. Natürlich sind es fließende Übergänge. Nämlich der bedeutsamste Faktor hier ist die Tatsache, dass wir als pädagogisch tätige Menschen oder als therapeutisch tätige Menschen immer auch eine gesunde Distanz halten müssen, um selbst nicht in das zu geraten, was man den empathischen Stress heute nennt.
Ja.
Das bedeutet, vielleicht erlaubst du mir hier das Beispiel meiner Arbeit
bitte,
zu nehmen, weil das etwas, sagen wir mal, nochmal
deutlicher macht,
deutlicher darstellt, nämlich wenn du in der Traumatherapie tätig bist. Jetzt hast du den ganzen Tag Menschen vor dir sitzen, die Furchtbarstes erlebt haben. Frauen, die vergewaltigt wurden, Männer, die gefoltert wurden. Wenn du dort als Therapeut oder Therapeutin jetzt es nicht schaffst, trotz des empathischen Mitgehens einen gewissen Abstand zu halten, dann läuft man Gefahr, von diesen Gedanken, von diesen Erlebnissen ein Stück weit zu stark affiziert zu werden. Und das würde bedeuten, dass ich jetzt als Therapeut nicht mehr in der Lage bin, dann mich selbst gesund zu halten. Ja. Und deshalb ist es wichtig, hier sich klar zu machen, dass hier die neben der Empathie vor allem die Fürsorge, das Fürsorgesystem möglichst aktiviert werden sollte, wo ich wahrnehme, erlebe, spüre und doch aber eher derjenige bin oder diejenige bin, die den Rahmen aufspannt, der ein Stück Abstand auch hält und der das Bewusstsein auch in sich trägt, ich muss als Pädagoge oder als Coach oder Therapeut, ich muss ein Stück weit auch wenn es jetzt auf die Gefahr, dass es wieder ein bisschen pathetisch klingt.
Alles gut.
Ich muss der Fels in der Brandung sein. Weil es hilft meinen Klienten oder Patienten nicht, wenn ich mich gleichsam daneben lege und mitleide, weil dann werde ich meiner Rolle in keinster Form gerecht. Und so ist für mich war das immer so mein Leitbild. Als Wissenschaftler hat man es etwas leichter. Aber als Therapeut war mein Leitbild, ich habe viele Jahre in der Traumatherapie gearbeitet, war es, ich muss der Fels in der Brandung sein, der dir halt gibt. Und das kann ich eben nicht, indem ich empathisch gleichsam eintauche in das Leid und keine Distanz mehr zu halten vermag. Und deshalb ist der Fokus hier ganz klar neben der Empathie das Fürsorgesystem.
Ja.
Und weil es nicht erlaubt, mir eher ein Stück
distanzierter zu sein.
Und
ja.
Trotzdem
nahbar, aber nicht so involviert. Ne? Ja, nee, finde ich total, ist total sinnig. Es ist auch wie so ein bisschen der Selbstschutz. Ne? Und überhaupt auch diese Arbeit leisten zu können, muss ich auch in der Regulationsfähigkeit bleiben. Und ich finde das auch für eine Klasse total gut. Ne? Also Lehrkräfte oder pädagogische Fachkräfte, die sich alles zu Herzen nehmen oder ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie nicht so nah sind, die können ja trotzdem nah sein für das Fürsorgesystem. Ich finde das sehr schön ausgedrückt, so als Fürsorge. Ich achte darauf, dass es allen gut geht. Und kommt mir gleich eine Frage in den Kopf, weil du gesagt hast, so schön erklärt hast, wo das herkommt, dass es für uns total wichtig war als Menschen, naja, da draußen ist der Schutz und nach innen gehe ich in Resonanz miteinander und baue Mitgefühl und Empathie auf. Und wenn ich mir jetzt so das Leben heute angucke, ne, sehr digitalisiert, wir haben ja in der Schule auch einen Zwangskontext, also ich kann mir nicht aussuchen, ne, dass ich in welcher Klasse ich bin. Wir haben oft Eltern, wo wir eigentlich schon so dieses Fürsorgesystem haben oder Einrichtungen. Brauchen wir heute eigentlich noch diese Art von Empathie und Mitgefühl? Also was für ein Rollen, also für einen Wert hat es in Gruppen, in denen ich agiere, da Mitgefühl, gerade in Schule, wo ganz viele unterschiedliche Charaktere zusammenkommen?
Vielleicht erlaubst du mir nochmal auch hier wieder ganz deutlich auszudrücken.
Sehr gerne.
Um noch einmal diese Entwicklung noch mal kurz nachzuzeichnen. Vor 70.000 Jahren, was jetzt für uns unendlich lang erscheint, aber evolutionär gesehen gerade mal ein Hauch, ein Wimpernschlag darstellt. Vor 70.000 Jahren, so ist heute die Annahme, gab es einen großen Vulkanausbruch auf Sumatra. Mhm. Dem unendlich viele Menschen zum Opfer gefallen sind damals. Man geht heute davon aus, dass vor 70.000 Jahren wahrscheinlich nur maximal 10.000 Menschen auf der ganzen Erde gelebt
haben. Wow, ja.
Maximal. Mhm. Die Schätzung geht von 1.000 bis 10.000.
Wow, ja.
Auf der ganzen
Welt. Krass, ja.
70.000 Jahre, wie gesagt, klingt unendlich lang, ist es aber evolutionär gesehen nicht. Von der Gesamtausstattung, auch von der Genetik, sind wir ganz, ganz nah beieinander. Heute leben 7,8 Milliarden Menschen auf der Erde. Also zwei Spezies, fast identisch, auch genetisch mit extremer Gleichheit und Vergleichbarkeit. Also ein Mensch von vor 70.000 Jahren hat in seinem ganzen Leben so viele Menschen gesehen, wie ich bei einer Fahrt in die Stadt hier.
Ja, irre. Ja.
Also,
ja.
Ich glaube, dass das, also mir persönlich, und ich hoffe, dass es den Menschen, die uns jetzt zuhören, ähnlich geht, helfen solche Perspektiven auch einfach, um so ein Stück weit einzuordnen. Wo kommen wir eigentlich her? Und in welchem Kontext bewegen wir uns heute? Natürlich sind Menschen adaptive Wesen. Das ist ja unsere große Stärke. Aber klar, wir müssen zugleich schauen, ja, wie viel Kapazität haben wir zur Adaptation? Ja. Wo sind auch Grenzen? Das ist ein Aspekt, der, glaube ich, sehr wichtig ist, dass man sich den vor Augen führt. Das andere ist, wir kommen als soziale Wesen auf die Welt. Das sind wir nach wie vor. Und wir haben gerade festgestellt, dass wenn ich mein Fürsorgesystem aktiviere, dass dann mein Gehirn mich belohnt mit Dopamin und dem, was wir das Belohnungssystem nennen, was dann hochgefahren wird. Das Spannende ist, Philipp, dass wenn ich jetzt von einem anderen Menschen angeschaut, erblickt werde, also jemand sieht mich und in einer wohlwollenden Art, dass dann in meinem Gehirn ebenfalls das Dopaminsystem angeworfen wird. Also das heißt, wir sehen, dass evolutionär sowohl die Fürsorge belohnt wird, aber wie auch die Tatsache, dass ich einfach gesehen werde, dass ich erblickt werde, dass ich Bedeutsamkeit besitze für andere Menschen, dass andere Menschen mit mir in Beziehung treten möchten, das belohnt mein Gehirn. Ja. Und das zeigt, dass wir ja schon auf der rein neurobiologischen Ebene im wahrsten Sinne des Wortes soziale Wesen sind. Dass dieses uns aneinanderbinden Teil unserer Anthropologie ist, Teil unseres Wesens ist. Und dass wir von Geburt an ihn schon vorgeburtlich entwickelt sich, das hat man die letzten 10 Jahre ungefähr relativ gut alles erforschen können, dass sich schon vorgeburtlich neuroanatomisch und physiologisch in uns ein System entwickelt, bei dem die Berührung der Haut dazu führt, dass im Gehirn Oxytocin freigesetzt wird, ein Botenstoff, der Wohlbehagen, Ruhe und Sicherheit vermittelt, der Parasympathikus aktiviert wird und in einem Gehirnteil, das wir die Insula nennen, eine Art Wohlfühlempfinden geschaffen wird. Also das heißt, wir wissen heute, dass das ungefähr ab der 16. Schwangerschaftswoche sich zu entwickeln beginnt und bei Geburt etabliert ist. Also wenn wir auf die Welt kommen, ist unsere Neuroanatomie bereit dafür, berührt zu werden, gehalten zu werden. Unser Gehirn belohnt das mit einer guten Regulation, Beruhigung und Wohlbehagen. Das ist unsere biologische Basis. Ja. Und diese trägt sich dann gleichsam fort, denn Entwicklung in den ersten Lebensjahren heißt ja in Resonanz gehen, Kontakt herstellen, mich empfinden, mich spüren. Und zwar spüren wir uns ja vor allem auch über den anderen und über das in Resonanz gehen mit anderen. Und dann, sobald wir sozusagen diese Phase überschritten haben, dann geht es darum, einen Platz im Gefüge zu finden, einen Platz zu finden im sozialen Gefüge meiner Lebenswelt, zu reagieren auf andere und zu schauen, wie andere auf mich reagieren, mich zu erleben im Dialog mit den anderen, im Wechselspiel mit den anderen und natürlich meinen Ort, meinen Platz zu finden. Das ist uns gegeben und das geschieht heute auch in dieser sehr, sehr, sagen wir mal, sehr vollen, auch vollgestopften Welt. Vollgestopft meine ich nicht nur jetzt mit Menschen, sondern eben auch mit Medien, mit Instrumenten, die uns umgeben, die auch die Kommunikation, die wir führen, auch extrem mitgestalten. Ja. Aber es bleibt trotzdem unsere Basisausstattung. Und deshalb können wir nicht anders. Die Form verändert sich. Aber wenn du jetzt heute schaust, in meiner Jugend hieß es, das ist mein bester Freund. Und das ist meine Clique.
Ja, ja.
Heute heißt es, oh, ich habe bei Facebook, ich weiß nicht, wie viele Follower. Ja. Das Prinzip hat sich
verschoben.
Das Prinzip ist das Gleiche. Die Form hat sich gestaltet. Die Form ist sehr hypertroph geworden. Sie ist sehr, sehr, ich möchte fast schon sagen, ausgeufert. Aber im Kern sind die Prinzipien die gleichen. Nur die Instrumente haben sich natürlich dramatisch weiterentwickelt. Und da wäre es nochmal spannend, natürlich zu diskutieren, wie weit wir jetzt mit den Instrumenten vielleicht auch ein Stück unserer biologischen Natur vielleicht auch überfordern.
Ja, ja. Ja, finde ich einen ganz spannenden Punkt. Was ich aber noch mal kurz rausheben will, was mich gerade sehr berührt hat, ist dieses gesehen werden. Weil gerade im pädagogischen Handeln gibt es, ja, es ist wie so eine Ermächtigung und auch dieses, ich finde das sehr wertvoll auf verschiedenen Ebenen. Wenn ich mir vorstelle, eine Person, die Ausgrenzung und Mobbing erlebt, die das Gefühl hat, nicht gesehen zu werden, nicht Teil eines Systems zu sein. Und gerade wenn wir dann als pädagogische Fachkräfte, das klingt so simpel, ne? Wir denken immer, wir müssen ganz viel tun, dass sich diese Person irgendwie wieder besser fühlt. Und wenn wir dann unser Herz öffnen, in das Fürsorgesystem gehen und den Blick schärfen und dieser gegenüberliegenden Person, der es nicht gut geht, das Gefühl zu geben, ey, ich sehe dich, dass das schon die halbe Miete ist, dass das schon, ne, bei der betroffenen Person das Belohnungssystem anschmeißt, wieder Hoffnung irgendwie generieren lässt. Und das macht es dann zwar nicht ganz gut, aber es ist schon die halbe Miete. Ja, und das finde ich total gut. Und gerade auch darauf zu achten, als pädagogische Fachkraft in einer Gruppe ein Klima des sich gegeneinander Sehens und Akzeptierens. Ne? Weil das ist es ja. Ne? Wir eben mit Andersartigkeit umzugehen, hat mich gerade sehr berührt. Und ich glaube, dass gerade in einer Mobbing-Intervention oder wenn es um Ausgrenzung oder auch Gewalt oder Leid geht, dass das, dass wir uns als pädagogische Fachkräfte bewusst machen müssen, es klingt simpel und das ist aber auch was sehr Effektives. Also danke dafür, ja.
Ja, nein, absolut. Und ich glaube tatsächlich, dass hier die Hirnforschung Dinge zum Vorschein bringt, die wir intuitiv, die gute Pädagogen und gute Lehrerinnen und Therapeuten schon immer ja gespürt haben, erlebt haben. Ja. Aber wir haben nun auch in der Neurowissenschaft hier knallharte Fakten, die das unterfüttern. Ja. Also ich habe, also in meinem Medizinstudium war es wirklich so, ich habe in Heidelberg angefangen damals und da war es noch so, dass die Psychologie so ein bisschen unter den Kommilitonen so als Laberfächer irgendwie.
Ja.
Und es ist der Hirnforschung zu verdanken, dass sie gezeigt hat, wie wirklich machtvoll genau dieses, die Kommunikation, die Interaktion und der therapeutische Rahmen im weitesten Sinne, auch der pädagogische Rahmen ist ja, wenn man so möchte, auch ein Stück weit immer auch ein therapeutischer Rahmen. Und zwar konnte man wundervoll zeigen, dass Ausgrenzung, wenn Menschen genau das eben nicht finden, was wir gleichsam in uns ja einprogrammiert haben, nämlich die Sehnsucht und der Wunsch nach Zugehörigkeit. Das ist ein Überlebensmechanismus in uns. Und wenn dieser verletzt wird, wenn ich ausgestoßen werde, dann können wir heute zeigen, dass genau die Areale im Gehirn aktiviert werden, die auch aktiviert werden, wenn jemand physisches Leid zugefügt bekommt. Also wenn ich mir einen Nagel in die Hand ramme, dann das heißt, das Gehirn macht keinen großen Unterschied zwischen einer physisch ausgelösten Schmerzattacke und einer psychosozial ausgelösten Verletzung oder Kränkung. Also die Schmerzmatrix wird hochgefahren, hier die Insula wieder ganz, ganz wichtig. Und das zeigt einfach, dass Ausgrenzung nicht eine Banalität ist, sondern dass sie tief im Gehirn für Schmerzen sorgt. Und wenn das noch verbunden ist mit Kränkung und Entwürdigung, dann haben wir viele Bereiche, die wir benötigen für unser Selbstbild, für unser gesundes Selbstempfinden, für unsere Positionierung in der Welt, erfährt dann eine Erschütterung. Ja. Und das, glaube ich, ist einfach so wichtig, dass wir im pädagogischen Kontext uns dessen bewusst sind. Ausgrenzung macht Schmerz. Und zwar Schmerz auf einer neurobiologischen Ebene. Das Gehirn trennt hier nicht. Und wenn wir dort nun im Kontakt als pädagogisch Tätige, wenn wir dort nun Menschen zunächst einmal abholen können, zunächst einmal reinholen können, zunächst einmal sehen können, dann aktivieren wir schon Elemente im innerseelischen und eben auch neurobiologischen, die hier schon gleichsam heilende Effekte haben. Ich sehe dich, ich nehme dich ernst, ich achte dich, für mich hast du Bedeutung. Das drücken wir aus als gute Pädagoginnen und Pädagogen. Ja. Das drücken wir aus. Das sollte uns, und allein das hat schon einen tiefgreifenden Effekt ihm gegenüber.
Super.
Das heilt nicht alle Wunden,
logischerweise.
Aber es ist ein Fundament. Ja. Und ein Fundament, das wir heute neurobiologisch tatsächlich unterfüttern können. Und wir wissen heute mehr denn je, dass Menschen, die sich allein fühlen, einsam fühlen, ausgestoßen fühlen, dass sie auf ganz, ganz, ganz vielen Ebenen neurophysiologisch, aber auch hormonell massivst leiden und dass der Körper auch leidet. Wir wissen zum Beispiel aus relativ aktuellen Studien, dass Menschen, also man hat einfach Menschen befragt, wie gut sie sozial eingebunden sind. Gibt es verschiedene Fragemöglichkeiten, wie viele Freunde hast du, wie viele Menschen würden sich für dich einsetzen, wenn du in Not wärst. Und mit solchen Fragebögen kann man ungefähr sich ein Bild machen, wie gut vernetzt ein Mensch ist, wie gut eingesponnen und eingefügt in eine gute soziale Landschaft jemand ist. Und man konnte zeigen, dass Menschen, die genau diese Einbettung nicht erfahren, dass das Stresssystem auf einem viel höheren Level arbeitet. Das heißt, sie haben viel höhere Cortisolwerte. Und das heißt wieder, dass es sich nicht nur auf die Psyche, sondern auf den ganzen Körper auswirkt. Also Einsamkeit macht tatsächlich krank.
Ich danke dir dafür, weil ich habe relativ früh eine Studie in die Hände gekriegt, wo genau das beschrieben wurde, dass der anteriosinguläre Kortex, der ja für auch Schmerzverarbeitung und soziale Bewertung von Emotionen zuständig ist, angeht, wenn ich ausgegrenzt werde. Und das ist mir so wichtig, es kommt mehr und mehr. Und dass du das jetzt gesagt hast, wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Ich finde das so wichtig. Auf Elternabenden mache ich das immer so, dass ich sage, stellen Sie sich vor, ich bin der Lehrer Ihres Kindes und ich komme zu Ihnen und ich sage Ihnen, wissen Sie, in den letzten 6 bis 8 Wochen hat Ihr Kind 2 bis 3 Mal in der Woche auf die Nase gekriegt. Aber wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Da würde an meiner pädagogischen Tätigkeit gezweifelt werden. Ich hätte ein Disziplinarverfahren. Ja. Aber mit den Leuten, die ausgegrenzt werden, die wirklich soziale Ausgrenzung erfahren, da lassen wir uns Zeit. Da sagen wir, wir warten noch mal. Ja, ist auch eine schwierige Charaktere, will sich nicht so integrieren. Ja, wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Und jetzt auch zu wissen, dass genau diese Zentren angehen, dass es neurobiologischer Schmerz ist, dass der Körper in Mitleidenschaft gezogen wird, weil dann sind auch diese ganzen Nachfolgeerkrankungen wieder noch mal plausibler erklärbar, dass sie wirklich, dass es ein massives Leiden ist. Ne? Und genau diese Information ist so mein Engagement zu sagen, ja genau, das muss in die Welt raus, dass wir das, dass pädagogische Fachkräfte wirklich sehen, wenn sie soziale Ausgrenzungen mit erleben, es ist so, als ob die Kinder wirklich physischen Schmerz erleben. Deswegen vielen, vielen Dank für diese Herausforderung und dass das wirklich jetzt auch so hart faktisch im Neurosystem, im Gehirn nachweislich ist, glaube ich, dient dazu, genau wieder dahin zu kommen, ins sich gegenseitig sehen, ja, zu kommen. Ja, total. Vielen, vielen Dank. Ich habe noch eine Frage, die letzte Frage. Was passiert eigentlich, oder nee, anders gefragt, wir haben jetzt sehr viel über Empathie und Mitgefühl geredet und wir haben, glaube ich, es ist sehr deutlich geworden, dass wie wichtig das ist, als pädagogische Fachkraft darauf zu achten. Und wie, wenn ich das jetzt auf eine Klasse beziehe, ist sowas lernbar? Gibt es auch sowas wie zu wenig Mitgefühl? Ne? Und was kann ich eigentlich machen, um Mitgefühl zu fördern? Was muss ich, ne, wenn ich eine Gruppe vor mir habe, ob es eine Klasse, eine Kita, eine Studiengruppe, was auch immer ist, wie kann ich da hinkommen?
Ja, es ist auf jeden Fall etwas, was eingeübt, trainiert und entwickelt werden muss und kann. Kinder mit 2, 3 Jahren sind natürlich extrem egomanisch. Sie empfinden ihre Bedürfnisse und diese Bedürfnisse suchen die Erfüllung natürlich. Und dann erst mit der Zeit lernen wir das, was man auch Belohnungsaufschub nennt. Also ich muss lernen, dass etwas in mir aufkeimt, ein Wunsch, ein Bedürfnis. Und ich muss lernen, dass ich das auch eindämmen kann, dass ich es zeitlich verzögern kann, dass ich sagen kann, okay, es ist zwar da, aber wenn ich ein bisschen warte, kann ich es ja auch noch bekommen und nicht jeder Moment ist geeignet, mir die Bedürfniserfüllung zu gewähren. Das lernen Kinder und das sollte man auch tatsächlich üben. Wir wissen, schon aus uralten Studien, aus den 60er Jahren gab es diese berühmten Marshmallow-Studien. Und wir wissen, dass Kinder, die sehr früh sich hier regulieren können, also die sozusagen ein Bedürfnis ein Stück aufschieben können, dass die auch später kompetenter werden und besser reguliert sich auch zeigen. Das sind Dinge, die mit 2, 3 Jahren sozusagen ganz langsam, behutsam eingeübt werden müssen. Und dann mit 4 Jahren. Also sowas wie Empathie, vielleicht erlaubst du mir mal ganz kurz an der Stelle so eine kleine Skalierung, als kleine Matrize vielleicht. So mit etwa 18 Monaten ungefähr begreift das Kind dass es selbst eine eigene Gestalt hat. Es erkennt sich selbst, sodass das eigene Ich-Bewusstsein tritt sozusagen in die Welt. Also das heißt, ich schaue in den Spiegel und mit 15 Monaten noch denken Kinder, da ist ein anderes Kind. Sie schauen hinter den Spiegel oder sie ziehen Grimassen, aber im Glauben, dass da ein anderes Kind ist. Erst mit knapp 18 Monaten erfasst das Kind, da bin ich. Ich erfasse gleichsam meine eigene Ichhaftigkeit in Gestalt meines Körpers. Also wenn ich jetzt einen Punkt auf die Stirn gemalt bekomme und schaue in den Spiegel, mit 18 Monaten greift ein Kind nach der eigenen Stirn. Ein Kind mit 15 Monaten greift auf den Spiegel und will dem gegenüber den Punkt wegwischen. Und in dem Moment, wo ich mir meiner selbst gewahr werde, wo sowas wie ein Ich-Bewusstsein und die eigene Abgrenzung entsteht, in diesem Moment beginnt auch das Empathiesystem zu wirken.
Ja.
Denn ich kann ja erst mich sozusagen dich einfühlend mit dir in Resonanz gehen, wenn ich überhaupt ein Bewusstsein dafür habe, dass du da bist und ich hier bin und nicht die ganze Welt von meinem Ich gleichsam verschlungen wird. Dann entwickeln wir uns weiter, die Ich-Haftigkeit wird stabiler, das Ich-Empfinden wird immer gestalthafter und klarer. Und mit knapp 4 Jahren beginnt die nächste Stufe. Da bekomme ich ein Gefühl, nicht ein Gefühl, ich bekomme ein Bild davon, dass auch du deine Gedanken hast, was wir also Theory of Mind nennen. Das keimt jetzt mit 4 Jahren auf. Jetzt kann ich einen Perspektivenwechsel vornehmen. Es beginnt so mit knapp 4, entwickelt sich so bis zum 6. Lebensjahr. Und das ist die nächste Stufe, dass ich jetzt sozusagen mich hier sehe, mein Ich-Kontur gewinnt. Ich aber auch zugleich ein Bild habe von dem, dass du etwas Eigenes in deinem Kopf hast, dass du eigene Gedanken hast und ich nun auch mich in dich ein Stück weit reinversetzen kann. Das ist dann die nächste Stufe. 18 Monate, 4 Jahre. Und genau in dieser Zeit gilt es dann auch, ein Gefühl zu entwickeln und das Empfinden für den anderen zu schulen, hinzuführen. Erst mit 4 Jahren kann ich in Gänze erfassen, dass der andere auch eine eigene Perspektive hat. Und dann muss dieser auch aufgegriffen werden. Das Kind muss sensibilisiert werden, was ist meins, wo ist meine Grenze, wo ist der andere? Mhm. Und der andere hat seine eigenen Gedanken, Gefühle, Schmerzen oder Wünsche. Ja. Und das muss natürlich auch etabliert und praktiziert werden. Also wir sind damit gleichsam ausgestattet, aber die Ausformung braucht auch eine gesellschaftliche Normierung. Es müssen Regeln des Anstandes, Regeln und genau diese Balance zu finden zwischen dem Individuellen, was gefördert werden soll, aber zugleich ist das Individuum immer Teil einer sozialen Gemeinschaft. Ja. Und diese Balance zu empfinden, dieses Ich darf stark sein, ich darf wachsen, ich darf mich austesten, aber zugleich auch ein Gefühl entwickeln für die Grenze des anderen. Und hier Respekt und Anstand quasi mit auf den Weg zu bekommen und das ebenfalls schulen zu lassen. Und dafür, und das ist vielleicht ein Aspekt, der jetzt vielleicht, ich hoffe, dass er nicht zu weit reicht jetzt, aber zu weit geht, aber ich glaube, dass dafür das klar sein muss. Etwas, was mir in meinen Augen ein etwas zu kurz kommt in der ganzen Diskussion gerade. Das Ganze braucht einen sozialen Rahmen im Sinne eines Normgefüges, das alle respektieren. Mhm. Das heißt also, für eine Gemeinschaft ist es zwingend erforderlich, dass natürlich sind wir alle unterschiedlich und haben alle individuelle Muster auch, aber es braucht eine gemeinsame Schnittmenge, wo gewisse Normen und Regeln sich etablieren dürfen und sollen und die von allen auch geteilt werden. Das gilt jetzt nicht für alle Aspekte, aber für zentrale Aspekte des Miteinanders. Regeln des Miteinanders, Regeln des Respekts, Regeln des Anstandes, Regeln, dass niemand über dem anderen steht, sondern dass wir sozusagen in der Ebene auch jeder seine Position besitzt und seine Rechte und Pflichten besitzt. Also dieses Normgefüge, das muss etabliert werden. Das ist ein Kulturgut. Mhm. Und hier muss jede Gesellschaft definieren, welche Normen sind wichtig. Neben vielen Normen, wo es Variabilitäten geben darf und soll, braucht es ein Fundament, was wir alle teilen, damit auch gerade auf der sozialen Ebene auch hier Anstand, Respekt, Wertschätzung und Würde auch wachsen kann.
Total gut, weil das du sprichst mir da gerade aus dem Herzen, weil ich habe mal so einen Satz gelesen, wenn Mitgefühl, also ich sehe jetzt da das zentrale Mitgefühl als Tool und dass es das wert ist, das zu schulen, wenn Mitgefühl reden könnte, dann würde es sagen, kümmere dich um das Gemeinwohl. Und da ist eine soziale Emotion, ist eine Selbsttranszendenz, Emotion ist genau das, zu gucken, wann ist mein Individuum wichtig, wann ist es aber auch wichtig, mich zurückzunehmen und zu sagen, ich muss gucken, dass ich anderen nicht über Grenzen gehe, ich ordne mich ein bisschen unter, ohne mich selber zu verlieren. Und da sehe ich so die zentrale, das Feuerwerk des Mitgefühls, warum es wert ist, das auch zu schulen und auch in, wie du sagst, ab 4 Jahren in der Kita, in der Schule, auf den Lehrplan oder wo auch immer, in so eine soziale Norm zu gießen, wo wir uns alle irgendwie wohlfühlen. Ja, wow, ich finde, das sind auch schon sehr, sehr gute Schlussworte. Ich könnte mit dir noch 2 Stunden weiterreden, weil da ganz viele Fragen aufkommen. Aber ich glaube, wir sind jetzt schon so eine knappe Stunde dran. Und kurz nochmal, weil du hast, das war sehr reichhaltig. Ich glaube, da kann ganz viel rausgenommen werden. Wo findet man dich denn? Denn ich weiß, du hast auch einen ganz tollen YouTube-Kanal. Vielleicht sagst du nochmal kurz, wir verlinken das dann auch nochmal, wo man dich findet. Mhm. Aber vielleicht sagst du nochmal kurz, wo man dich findet.
Ja, also einmal auf YouTube ist der einfachste Weg. Wir haben einen eigenen kleinen Kanal, entweder über meinen Namen, unser Institut heißt Encephalon, wie das Gehirn, aber sonst über meinen Namen kommt man da sehr leicht hin. Und da haben wir verschiedene Themenfelder von der Medizin über die Hirnforschung bis zu aktuellen wissenschaftlichen Arbeiten. Und wir produzieren ja hier, wir sind in Karlsruhe beheimatet und hier haben wir ein eigenes kleines Filmstudio und produzieren hier sehr viele medizinische und jetzt nun auch immer mehr neurowissenschaftliche Lehrvideos und die stellen wir eben auf dem YouTube-Kanal ein Stück weit dar. Und ansonsten bin ich selber noch in der Forschung tätig, aber halte auch Vorträge und Seminare und speziell in Berlin an der Akademie, wo wir uns ja auch kennengelernt haben. Dort haben wir jetzt einen Ausbildungsgang etabliert für in angewandter Neurowissenschaft, wo wir dieses Wissen für Coaching-Experten, aber auch Therapeuten und therapeutisch-pädagogisch Tätigen im weitesten Sinne, wo wir das sozusagen in einer Form anbieten, wo man hohes Niveau, aber doch, wir hoffen, didaktisch sehr anschaulich und wertvoll zu vermitteln versuchen.
Kann ich so unterstreichen. Ja, kann ich auf jeden Fall. Und ich kann nochmal wirklich die Empfehlung aussprechen. Der YouTube-Kanal ist sehr spannend, weil du sagst, ihr produziert Videos, aber was auch produziert wird, ihr habt, also dein Kollege ist ein begnadeter Künstler und macht 3D-Animationen des Gehirns und ich war mal Physiotherapeut und diese 3D-Animationen, die beeindrucken mich sehr, weil die sehr maßstabgetreu sind, weil die sehr detailliert sind, weil die wirklich Areale des Gehirns zeigen, wie sie in vielen Lehrbüchern und Videos nicht zu sehen sind. Deswegen vielen, vielen Dank an dich für deine Zeit und danke, dass du dein Wissen so zur Verfügung stellst und ich hoffe, dass es auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer nützlich war. Wir werden das natürlich veröffentlichen. Ihr könnt es gerne kommentieren, ihr könnt Fragen stellen. Wir werden darauf eingehen und vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast, Damian.
Vielen Dank für die Einladung.